Sie hören den Kurier.
Lockdown oder nicht Lockdown? Das ist hier die Frage. So hat es auch schon William Shakespeare gesagt. Okay, also fast zumindest. Über diese Frage haben heute jedenfalls die Regierung, die Landeshauptleute, die Opposition und Expertinnen und Experten beim Corona-Gipfel beraten. Ob wir uns bald wieder in einem österreichweiten Lockdown befinden, hört ihr gleich. Außerdem stellen wir uns heute die Frage, warum in Sachen Impfung nicht schneller etwas weitergeht, wie wir im internationalen Vergleich dastehen und wie es zu so großen Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern kommt. Dazu hört ihr gleich meinen Kollegen Christian Böhmer. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr habt das Osterwochenende trotz Lockdown bzw. Ausgangsbeschränkungen gut verbracht und sage herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Das war also bereits das zweite Ostern, das zumindest alle, die in Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland daheim sind, im harten Lockdown verbracht haben. Aber auch für alle anderen gab es strenge Vorschriften. Am Papier zumindest, denn viele haben sich nicht daran gehalten. Das Innenministerium veröffentlichte gestern, am Ostermontag, eine erste Osterbilanz. Laut dieser kam es insgesamt zu 524 Anzeigen wegen der Missachtung von Ausgangssperren und 2241 Anzeigen sowie 500 Organmandate aufgrund von Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz. Weiter in Sachen Zahlen werfen wir einen Blick auf die Neuinfektionen. Da sind von Ostermontag auf den heutigen Dienstag in ganz Österreich 1.935 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März, hängt aber wohl auch mit den Osterfeiertagen und einer damit einhergehenden verringerten Testaktivität zusammen. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt somit im Moment 228. Insgesamt befinden sich gerade 2.395 Corona-Patientinnen und Patienten in krankenhäuslicher Behandlung, 578 davon auf der Intensivstation. Allein in den letzten 24 Stunden sind 14 neue Patienten auf eine Intensivstation eingeliefert worden und diese sind bereits vielerorts übervoll. All diese Zahlen werden beim Corona-Gipfel, der heute wieder stattgefunden hat, berücksichtigt. Bei diesem beraten die Regierung, die Landeshauptleute, die Opposition und Expertinnen und Experten, wie es denn jetzt weitergehen soll. Also wie eingangs erwähnt, Lockdown oder nicht Lockdown. Ein Sprecher des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, SPÖ, teilte heute am Vormittag der APA mit, dass sich Ludwig bei dem Gipfel für eine Lockdown-Verlängerung in Wien aussprechen wird. Es würde für ihn jedoch Sinn machen, die Osterruhe für den gesamten Osten zu verlängern. Und so ist es dann auch gekommen. Beim heutigen Corona-Gipfel wurde beschlossen, dass die regionalen Maßnahmen beigehalten werden. Der Lockdown im Osten wird verlängert.
Konkret bedeutet das, dass in 6 von 9 Bundesländern wir weiterhin versuchen werden, mit den aktuellen Maßnahmen das Auslangen zu finden. Und die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben sich in Abstimmung mit uns als Bundesregierung darauf verständigt, den Lockdown bis zum 18. April zu verlängern.
Dennoch wird parallel bereits an Öffnungen gedacht. Ab Mai sollen erste Öffnungsschritte wieder möglich sein. Dafür wird eine sogenannte Öffnungskommission eingerichtet, die diese Öffnungsschritte genau planen soll. Doch nicht nur das Thema rund um Lockdown, Verschärfungen und Lockerungen wird im Moment wieder heiß diskutiert, sondern auch das Thema Impfen. Fragt man die Verantwortlichen, sind wir eh gut dabei. Fragt man alle anderen, geht es viel zu langsam. Aber wie schaut die derzeitige Lage eigentlich aus? Warum sind manche Bundesländer um so vieles schneller als andere? Und warum sind wir nicht überhaupt schon alle längst geimpft, wenn das doch im Moment das oberste Ziel sein müsste? Um euch hier einen Überblick zu verschaffen, bin ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Böhmer verbunden. Er hat sich dieses Thema für euch genauer angeschaut. Christian, du hast dich bereits ausführlich mit dem Thema Impfungen beschäftigt. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben? Wie weit vorne oder hinten liegt denn Österreich im internationalen Vergleich?
Also wenn man international sich das anschaut, sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Es gibt da zum Beispiel einen Wert, das ist die Anzahl der Impfdosen, die auf 100 Personen gerechnet verabreicht bzw. verarbeitet wurden. Und da sind wir mit Stand 5. April, das heißt der gestrige Montag, eigentlich hinter Malta, Ungarn, Estland, Lettland und Dänemark, zumindest in Europa, schon ganz weit vorne unterwegs. Also da sind wir in Europa nicht so übel unterwegs. International gesehen, also mit den absoluten Spitzenreitern Israel und den USA und so weiter, brauchen wir uns aber logischerweise nicht wirklich vergleichen.
Mhm. Jetzt ist Österreich natürlich eher ein kleines Land, kann man sagen. Es gibt aber dennoch durchaus große Unterschiede auch in den Bundesländern. Kannst du da mal kurz zusammenfassen, wie unterschiedlich liegen denn die Bundesländer im Rennen?
Also das ist etwas, was, glaube ich, noch ein Politikum sein wird in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht sogar. Ganz kurz, der Bund hat ja sozusagen das, die Impfabwicklung den Ländern überlassen und übertragen. Die Aufteilung ist, der Bund kauft ein und verteilt es an die Länder. Und was, wann, wie, wo geimpft wird, machen die Länder. Das sieht man auch ganz schön an der Tatsache, dass jedes Bundesland für sich eine eigene Impf-Homepage entwickelt hat, wo unterschiedliche Kriterien und Anmeldesysteme angewandt werden. Und tatsächlich, das ist, glaube ich, etwas, was für die Bürger und Menschen mittlerweile überhaupt nicht einsichtig ist, gibt es da schon größere Unterschiede. Das ist auch offiziell am Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums leicht nachvollziehbar und ablesbar. Wenn du schaust, bei den geimpften, erstgeimpften Personen, dann sind in Tirol beispielsweise fast 20% der impfmöglichen Personen einmal zumindest geimpft und in der Steiermark sind es ein bisschen mehr als halb so viele, nämlich 11,4%. Und diese Unterschiede, diese regionalen, sind vielleicht erklärbar, aber für die Bürger nachvollziehbar oder akzeptierbar sind sie nur sehr schwer und das ist auch nicht klug, dass das so passiert.
Mhm. Kannst du sagen oder kann man sagen, warum es hier zu so großen Unterschieden kommt? Woran liegt denn das?
Vorausgeschickt, natürlich ist das Impfen eine sehr komplizierte Sache. Das erste ist einmal, du hast sehr viele Unbekannte. Das eine ist, du hast die Liefermengen. Teilweise, ich habe heute mittags wieder mit dem Ministerium geredet, die wissen noch nicht, wie viele Impfdosen in 2 Wochen kommen, weil erstens kann immer was passieren, zweitens ist die Logistik anfällig, es brauchen nur irgendwo LKWs stehen und alles verzögert sich. Also das ist ein sehr fragiles Ding, das ist einmal das eine. Also du kannst nicht wirklich zu 100% mit den Dosen kalkulieren. Und dann zweitens war dann die Geschichte, was kann wem, wo, wie verimpft werden. Der AstraZeneca hat es ja ursprünglich geheißen, ist nach wie vor ein guter Impfstoff, aber ist nicht für alle geeignet. Über 65-Jährige, unter 65-Jährige, wenn ich dann von dem Impfstoff viel habe und ihn aber nicht den Leuten impfen kann, die ich eigentlich jetzt impfen will, dann muss ich andere vorziehen. Wir erinnern uns, die Herausforderung war, dass in manchen Bundesländern wie Wien und Niederösterreich teilweise die Lehrkräfte schon geimpft sind. Das ist in anderen Bundesländern nicht so. Und daran sieht man auch wieder den Föderalismus. Da hat jedes Bundesland für sich eine ganz eigene Strategie entwickelt. Sind die Bergretter zu impfen? Sind die Pädagogen zu impfen? Oder impfe ich wirklich nur nach den Altersstufen durch? Ja, und so kommt es auch, dass in jedem Bundesland unterschiedliche Alterskohorten und Altersgruppen perzentuell anders geimpft sind. Was nach meinem Dafürhalten jetzt als politischer Beobachter überhaupt nicht klug ist, weil die Leute natürlich vergleichen. Jeder hat Verwandte in angrenzenden Bundesländern und sieht dann, okay, die Tante Traude ist 10 Jahre älter und ist noch immer nicht geimpft und ich bin schon geimpft oder meine Tochter ist jünger und ist schon geimpft, ich bin noch nicht geimpft. Also das sind alles Dinge, die Unmut schaffen, und zwar viel Unmut schaffen.
Mhm. Jetzt fragen sich natürlich viele von uns, ganz salopp gesagt, warum geht da nichts weiter? Du hast jetzt viel recherchiert, viel herumtelefoniert. Was meinst du, wo liegen da die größten Probleme? Was ist da rausgekommen? Ist es wirklich rein der Impfstoffmangel, der da oft als Antwort genannt wird auf diese Frage? Oder ist es vielleicht doch die Bürokratie oder die nicht vorhandene Organisation, die wir in Österreich haben?
Ob es die Bürokratie ist, kann ich derzeit nicht sagen. Was wir jedenfalls wissen, ist, dass am Anfang einfach zu wenig Impfstoff da war. Das ist einfach so, ja. Nur damit man sich's vorstellen kann, die politische Vorgabe war oder das politische Ziel ist, dass in den nächsten 100 Tagen jeder, der eine Impfung haben möchte, geimpft werden kann, zumindest einmal. Und das würde heißen, dass wir ungefähr 3,7 Millionen Menschen noch impfen müssen. Das lässt sich dadurch erklären, dass wir also sozusagen von 9 Millionen Leuten nur 7 impfen können, weil die Kinder impfen wir nicht. Von den 7 gehen wir davon aus, dass 70-80% sich wirklich impfen lassen wollen, bleiben 5 über und 1,2 Millionen oder 1,3 Millionen haben wir schon geimpft. Also so kommen diese 3,7 zustande. Und damit wir die alle impfen können, müsste man, es nicht schwer zu kalkulieren, in 100 Tagen 37.000 Personen pro Tag impfen. Und das geht jetzt. Das ging vor vielen Wochen noch nicht. Also wenn man sich das in der Zeitleiste anschaut, dann war so Mitte, Ende Februar haben wir geschafft, so 20.000, 30.000 Impfungen am Tag. Und jetzt hatten wir schon im März Tage, wo wir über 50.000 Impfungen geschafft haben. Also das ist, wenn der Impfstoff da ist, die Infrastruktur ist auch da, die niedergelassenen Ärzte können impfen, dann funktioniert das. Aber das war am Anfang ein Problem mit dem BioNTech, der ja wirklich sehr, sehr schwer zu handeln ist. Und da muss man wahrscheinlich in Zukunft oder werden sich spätere Beobachter in Urschüssen oder sonst wo auch noch die Frage stellen, wäre es nicht klüger gewesen, auch wenn es für Pflegeheime und Altenheime eigentlich fein gewesen wäre oder fein ist, wenn die Ärzte in die Heime gehen, aber wären da nicht Impfstraßen besser gewesen, weil einfach der Impfstoff am Anfang so heikel und so schwer zu verimpfen war. Jetzt ist AstraZeneca da, nur da ist die große Unbekannte, da werden wir vielleicht eh noch kurz drüber reden. Kein Mensch weiß, ob der weiter verimpft wird. Die Deutschen sind da extrem skeptisch mittlerweile, haben ausgesetzt. Heute oder gestern gab es wieder ein Interview von einem EMA-Insider. Also das ist alles immer vorausgesetzt schaffbar, dass es so bleibt, wie es ist. Das heißt, dass wir wirklich pro Woche zwischen 300.000 und 350.000 Impfdosen kriegen, was jetzt einmal avisiert ist für April, für die nächsten Wochen, und dass wir auch so zwischen 30.000 und 50.000 Leute impfen können. Dann kann sich das in 100 Tagen ausgehen. Und dann, dafür ist auch die Infrastruktur da.
Wenn du jetzt sagst, es geht jetzt, dass wir mehr und schneller impfen, ist das jetzt dieser berühmte Ketchup-Effekt, von dem in der Vergangenheit gesprochen worden ist?
Ja, beim Ketchup-Effekt, also unter Ketchup-Effekt stelle ich mir oder hätte ich mir ja vorgestellt, dass dann wirklich so viel Impfdosen da sind, dass wir theoretisch uns aussuchen können, wer wann, wie, wo geimpft wird und mit welchem Impfstoff etc. Und da muss man ja vorsichtig sein, das ist ja absurd. Ja, das haben wir ja in absehbarer Zeit nicht. Also der Impfstoff wird weiterhin Mangelware bleiben, insofern, als wir da nicht Dosen haben, die wir beispielsweise zu 100.000 irgendwie abgeben können in Länder, die überhaupt noch nicht impfen oder wenig impfen. Also Ketchup-Effekt ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen gewesen. Der wird sich vielleicht im dritten Quartal dann einstellen, also dann im Hochsommer, da kann man schon sagen, da sind ja auch viel mehr Impfungen also wir haben im Quartal 3 sind dann 12 Millionen Dosen erwartet. Ich meine, ich will jetzt nicht so viele Zahlen nennen, aber nur damit man ein Gefühl kriegt. In den ersten 3 Monaten haben wir insgesamt 2 Millionen Dosen geliefert bekommen, also Jänner bis März. Und im dritten Quartal kriegen wir dann die sechsfache Menge. Also der ist frühestens im dritten Quartal möglich und denkbar, wenn dann wirklich die Dosen auch geliefert werden sollten und wir alles verimpfen können.
Jetzt hat auch Gesundheitsminister Anschober gesagt, im April wird deutlich mehr geimpft werden können. Das wird ein Anstieg zu sehen sein. Jetzt ist über Ostern aber die Impfrate deutlich gesunken. Womit hat das zu tun und können wir uns das bei den derzeitigen Zahlen überhaupt leisten, dass wir da ein Wochenende so nachlassen?
Ich glaube es nicht. Ich meine, das ist immer eine Frage, wie man das Ding sieht. Wir haben ja mehrfach darüber berichtet, dass teilweise in anderen Ländern, USA und so weiter, quasi sprichwörtlich rund um die Uhr geimpft wird. Da wird auch nicht lang gefackelt, ob sozusagen Apotheker impfen dürfen etc. Das sind alles bei uns Diskussionen, die noch laufen oder geführt werden müssen, aber die sozusagen in wenigen Tagen und Wochen keine Beschleunigung führen. Also ich glaube nicht, dass wir uns das leisten konnten, aber mir wird auch gesagt oder uns wird auch gesagt, dass nicht wesentlich mehr Impfstoffe da waren. Also das ist immer das Problem, dass du sagst, okay, wenn du, also ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wenn in einer Woche 300.000 Dosen geimpft werden und du 30.000, 40.000 Leute impfst jeden Tag, dann hast du ungefähr in 10 Tagen diese Dosen alle verimpft. Ein bisschen was hältst du vor für den zweiten Stich von früher Geimpften etc. Also wir machen wahrscheinlich tatsächlich 2-3 Tage über Ostern das Kraut nicht fett. Es ist halt insgesamt noch immer die Schlagzahl zu gering. Also es wäre völlig egal, wenn jetzt Ostersonntag und Ostermontag nur 10.000 Leute geimpft werden und dann geht es wieder mit 50, 60, 70.000 Leuten am Tag weiter. Obwohl ich glaube, dass die Leute sich sehr gern geimpft hätten über die Osterfeiertage. Aber hoffen wir mal das Beste. Ich weiß nicht wirklich, ob das oder woran es jetzt liegt oder ob es spielentscheidend ist. Der Punkt ist eher, dass man jeden Tag eine hohe Schlagzahl schaffen muss. Und da sind wir auch noch nicht so gut, wie wir eigentlich sein sollten und könnten.
Mhm. Du hast vorhin den Impfstoff AstraZeneca schon angesprochen. Kommen wir noch ganz kurz auf den zu sprechen. Der hat ja in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und leider nicht gerade für die positivsten. Stichwort ganz kurz Hirnvenenthrombosen nach der Impfung. Nun hat sich Marco Cavalieri, ein hochrangiger Vertreter der EU-Arzneimittelbehörde EMA, zu Wort gemeldet und gemeint, Zitat, wir können mittlerweile sagen, dass es klar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt. Jetzt ist die Frage, wie wird es nun mit AstraZeneca weitergehen, vor allem in Österreich, aber weißt du doch schon, was aus anderen Ländern?
Naja, aus anderen Ländern weiß ich insofern nichts, weil es ja teilweise auch abweichende Geschichten gibt von der EMA. Die Deutschen haben ja nicht unbedingt so gehandelt, wie es die EMA empfohlen hat. Ich habe heute Mittag vom Gesundheitsministerium die Auskunft bekommen, dass es diese Woche wieder ein EMA-Meeting gibt, wo die letzten Daten nochmal verglichen werden zu AstraZeneca und den thrombotischen Ereignissen. Es gibt ein rollendes Verfahren, wo sie sich ganz genau mit dieser Blutgerinnungsstörung nach Covid-19-Impfungen auseinandersetzen. Ich habe da eigentlich nur zwei Gedanken, die ich vielleicht auch unseren Kurierhörern mit auf den Weg geben möchte. Das eine ist, es gibt keine Impfung, die erstens einen hundertprozentigen Schutz gibt und zweitens überhaupt keine Risiken hat. Ja. Also jeder, der sich den Aspirin, den Beipackzettel jemals angeschaut hat, weiß, dass er da gute Dinge sich einfangen kann und kommen kann, glaube ich auch sogar geringe Störungen. Nein, ist bei den geringen Störungen nicht, aber alles, was man von Magenbeschwerden über sonstiges haben kann, das ist das eine. Und das zweite ist, die politische Entscheidung, AstraZeneca weiter zu verimpfen, dass ja die Zulassung schon hat, im Unterschied zum Beispiel zu Sputnik 5, wo viele sagen, den muss man sofort verimpfen. Die Überlegung, die man haben muss, ist, dieser Impfstoff wirkt, ist sicher und verhindert täglich, wenn er verimpft wird, natürlich auch Todesfälle. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen man sich nur mit den Menschen beschäftigen muss, die auf 100.000 Fälle vielleicht möglicherweise im Zusammenhang damit ein Risiko und einen Schaden haben, sondern man muss sich auch bewusst sein, wenn man jetzt einen Impfstopp europaweit oder in Österreich verhängt, dass Leute nicht geschützt sind, Leute dann erkranken, schwer erkranken und daran sterben werden. Und das haben auch die Virologen und die Leute im Krisenstab mehrfach schon gesagt. Das ist eine ganz wesentliche Abwägung. Es geht immer um eine Güterabwägung. Also wenn wir jetzt darauf hoffen und warten, dass ein Impfstoff herauskommt, der hundertprozentige Sicherheit bietet, wo gar nichts passieren kann, dann dürften wir eigentlich überhaupt nichts impfen, auch gegen andere Krankheiten nicht impfen. Aber das wäre ziemlich realpolitisch ziemlich dumm und einfältig und würde uns auch in dieser Pandemie halten auf unbegrenzte Zeit. Also das nur dazu.
Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz ein anderes Thema. Die Patientenanwältin Sigrid Pilz hat vor kurzem in einem ORF-Interview gesagt, dass 15% der Impfungen aus Wien an Einpendler aus anderen Bundesländern gegangen sind. Also Leute, die in Wien arbeiten, aber eigentlich aus einem anderen Bundesland kommen. Sie sagt, das ist zwar durchaus okay, aber diese Impfungen fehlen Wien und Wien liegt jetzt doch eher ein bisschen zurück in Sachen Durchimpfung. Sie fordert nun, dass diese Impfdosen an das Land Wien zurückgegeben werden. Hast du was mitbekommen? Gibt es da politisch schon irgendwelche Verhandlungen dazu? Ist sowas realistisch?
Das ist, also versteht die Frau Pilz nicht. Die war lange im Wiener Gemeinderat und ist eigentlich eine gestandene Politikerin. Die müsste wissen, dass das völlig, völlig absurd ist, was sie da fordert. Wir haben die Situation, dass die Impflogistik nicht zentral gesteuert wird. Es kann sich in Österreich offensichtlich, da gibt es viele, viele Belege, das weiß jeder aus seinem privaten Bekannten- und Familienumkreis, man kann sich für alle möglichen Bundesländer anmelden, es haben, und das passiert auch, also Zweitwohnsitze etc. Und das sehen wir jetzt an der Geschichte. Es werden, glaube ich, auch sehr viele Impftermine nicht wahrgenommen, weil sich Leute mehr in Bundesländern anmelden und dann halt, wo sie zuerst geimpft werden und dann den anderen Termin nicht stornieren können oder wollen oder was auch immer. Ich glaube, dass ein bundesländerinterner Austausch von Impfungen völlig absurd ist. Man müsste ja dann nachträglich jetzt erheben, wo ist jemand wirklich hauptwohnsitzmäßig zu Hause, wie sind die Lebensumstände. Also wir haben bei nichts in dieser Pandemie ausreichend bürokratische Unterstützung. Man denke nur an das Contact Tracing, das immer wieder und auch heute überfordert ist. Also denkunmöglich, da jetzt nachzuverfolgen, wer welche Impfung wo wann bekommen hat, finde ich auch gar nicht sinnvoll. Das hätte man sich vorher überlegen müssen, indem man eben zum Beispiel mit der Sozialversicherungsnummer sich im ganzen österreichischen System nur einmal an den bevorzugten Impftermin geben lässt, im bevorzugten Bundesland, und das dann abwickelt. Aber wenn man sozusagen einen Palawatsch ermöglicht mit verschiedenen Systemen, dann darf man sich nachher nicht wundern, dass die Leute auch das ausnutzen oder dass dann so Ungleichgewichte rauskommen und eben Leute, die eben am Zweitwohnsitz geimpft werden oder umgekehrt in ein anderes Bundesland auspendeln, um sich impfen zu lassen. Also hätte ich auch noch nichts gehört darüber. Ich glaube auch, das ist bis auf die Frau Pilz verfolgt diesen Ansatz oder diese Forderung niemand ernsthaft.
Alles klar, Christian, dann sage ich vielen Dank für deine Einblicke und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke dir.
International sind wir also gar nicht so schlecht unterwegs, aber schneller wäre natürlich nie ein Fehler. Und auch wenn viele Länder nicht schneller als wir sind, sind sie vielleicht kreativer als wir. Denn so manch anderes Land findet jetzt durchaus kreative Möglichkeiten, zumindest was die Örtlichkeit betrifft, an dem die Impfung verabreicht wird. So hat Frankreich etwa seit dem Osterwochenende die Stadien in größeren Städten zu Massenimpfzentren umfunktioniert. Dort, wo sonst also Fußballbegeisterte jubeln, haben an diesem Wochenende zahlreiche Menschen ihre Corona-Impfung bekommen. Allein in Lyon wurden so 10.000 Menschen im Stadion geimpft. In Sizilien gab es die Möglichkeit zur Impfung nicht in einem Stadion, aber dafür in so mancher Gemeinde in der Kirche. Die Bischöfe der Insel haben dazu aufgerufen, die Gotteshäuser für einen Tag über das Osterwochenende als Impfzentrum zur Verfügung zu stellen. Corona-Impfung mit göttlichem Beistand quasi. Damit genug von Corona und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Denn heute eröffnet unser neues Kurier-Stadtstudio im Herzen Wiens. Bis vor kurzem war unser Pop-Up-Studio Pots & Bowls auf der Maria-Hilfer-Straße zu finden. 8 Monate lang wurden dort reihenweise Interviews geführt, Live-Auftritte organisiert und wie es noch möglich war, konntet ihr uns dort besuchen, einen Kaffee genießen und Journalismus hautnah miterleben. Ursprünglich war das Stadtstudio nur als Pop-Up-Lokal geplant und damit zeitlich begrenzt. Dank des Erfolgs ziehen wir nun aber weiter und sind ab heute im Palais-Ferstl zu finden. Dort werden wir auch weiterhin spannende Interviews für euch aufnehmen, die ihr auch immer wieder hier im Podcast zu hören bekommen werdet. Sobald es wieder möglich ist, freuen wir uns, wenn ihr uns in unserem Kurier-Stadtstudio besuchen kommt. Damit war's das für heute von uns mit dem Daily Podcast. Mehr gibt es natürlich gleich morgen wieder für euch. Zum Abschluss gibt es, wie immer, noch ein bisschen Musik für euch. Heute von jener Band, die am 6. April 1974, also genau heute vor 47 Jahren, den Eurovision Song Contest gewonnen hat. ABBA holte damals mit ihrem Song Waterloo den Sieg für ihr Heimatland Schweden. Das Lied und die Band wurden danach zum Welthit. Für uns wäre es ein Welthit, wenn ihr unseren Podcast gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify abonniert und uns dort auch gleich bewertet. Am allerliebsten natürlich mit 5 Sternen. Produziert wird der Podcast von Elias Nordmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei.